Die Gnade Gottes und die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören, jetzt ist es verschlagen, deshalb, wir hören, dass den Predigttext ebenfalls aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 6. Kapitel aber. Jesus spricht: Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben, gebt. So wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch messen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist ein besonderer Tag heute. Es ist eigentlich der deutsche Tag schlechthin. Der 9. November. Und zwar in seiner ganzen Vielgestaltigkeit. Der erste entscheidende 9. November ist wohl die Entlassung Bismarcks gewesen im Jahre 1889. Der jugendliche Kaiser, der eigentlich ein Ziehsohn Bismarcks war, der hatte von ihm das Schneidige übernommen und die Idee von der Großmachtstellung Deutschlands. Dass dieser Bismarck dabei jemand war, der nicht übertreiben wollte, der das Gleichgewicht immer im Auge behielt, jemand, der am Ende des Einigungskrieges, an dem dann das Zweite Deutsche Reich entstand, eben nicht auf Maximalforderungen gegenüber den Franzosen bestand, was seinen ersten Kaiser, Wilhelm I., durchaus verärgerte. Da müsste doch mehr rauszuholen sein. Und Bismarck wiegelte ab und sagte, wir brauchen Frieden. Eine schillernde Person, dieser Bismarck, aber einer, der bei all dem dort auch den Ausgleich und die Zukunft im Blick hatte. Der jugendliche Kaiser hatte das Auftrumpfende von ihm, aber das Ausgleichende eben nicht. Und dann wollte er ihn loswerden. Für viele schon damals ein schwieriger Akt. 1917 endet der Krieg, der Erste Weltkrieg, 18, immer 18, Entschuldigung. Also, 18 endet der Krieg am 9. November in einem Eisenbahnwaggon und die Franzosen, Die dürfen diktieren. Es findet in einem Wald die Verhandlung statt und alle Deutschen müssen die Kapitulation bedingungslos unterschreiben. Und dann wird erklärt, dass die Deutschen ganz allein schuld sind am Krieg. Etwas, was man bis heute gerne so behauptet, was aber durchaus von Historikern wie Christopher Clark höchst in Frage gestellt und eigentlich als falsch herausgestellt wurde. Aber die Franzosen dürfen alles bestimmen und auch sie kennen keinen Ausgleich, sondern es muss das Maximale erreicht werden. Die Strafe für den Erbfeind. 9. November 1918. Wie schrecklich, weil aus diesem Diktatfrieden das ganze Unheil, das dann folgen sollte, erwuchs. Und weil der kleine Weltkriegsgefreite in seiner schreienden Art und Weise glaubte, er müsste den 9. November revidieren, diesen von 1918, marschierte er am 9. November 1923 in München auf die Feldherrnhalle und glaubte, er könnte die Weimarer Demokratie auf diese Art und Weise ein für alle Mal besiegen. Und weil er an diesem Tag gescheitert ist und die Demokratie sich erst einmal wehrhaft zeigte, da war ihm das ganz wichtig, dass dann die Verfolgung und die Besiegelung des jüdischen Schicksals in Deutschland, in Europa, am besten in der ganzen Welt, ebenfalls auf diesen 9. November fallen sollte. Die Reichspogromnacht. Und die meisten von uns haben diesen Schreckenstag noch unter dem bösartigen Wort Reichskristallnacht kennengelernt. Reichskristallnacht klingt so wunderbar. Aber welch ein Schrecken, wie furchtbar. Und dass dann auf all diese furchtbaren Dinge, auf so viel Versagen, auf so viel Hass, auf so viel Feindschaft und Bösartigkeit, dann noch einmal ein 9. November folgen würde, das war kaum zu glauben. Man hoffte es auch nicht, weil man dachte, der 9. November würde auf ewig mit all dem Bösartigkeit, mit dem Hass dieser Welt beladen sein. Und dann ging am 9. November 1989 die Mauer auf. Etwas, was sich kein Mensch vorstellen konnte. Und ich habe in einem Beitrag zum 9. November gestern noch einmal gehört, dass die DDR-Staatsleitung in allen Krankenhäusern schon Betten hatte blockieren lassen, ganze Stationen. Und sie hat dann Leichensäcke ohne Ende gebunkert, weil sie die Vorstellung hatten, sie würden genau wie die Chinesen auf dem Platz des himmlischen Friedens diesen ganzen Aufstand vernichten, die Leute niederwalzen, sie zusammenschießen. Und dann kam es alles anders, weil all diese Leute, die da demonstrierten, viele, die gar nichts vom Glauben hielten und nichts vom Glauben kannten, sich trotzdem in die Kirchen zu den Friedensgebeten hatten einladen lassen. Wir haben ja in der Begrüßung schon gehört, die Friedensdekade und die vorangegangenen Aktion, die uns über Jahre in der DDR geprägt hat, Schwerter zu Pflugscharen. Erst scheinbar völlig beseitigt und am Ende dann mit all den Gebeten in den Kirchen und mit den friedlich aus den Kirchen herausgetragenen Kerzen änderte sich diese Welt. Der ganze Ost-West-Block brach zusammen. Und auf einmal waren Möglichkeiten da ohne Ende. Wir hätten aufeinander zugehen können, einer auf den anderen. Und es hätte gar nicht nötig sein müssen, dass es bis heute noch ein Drüben gibt, die da drüben, die, die anders sind als wir. Worin eigentlich? Worin sind sie denn wirklich anders? Jede Person in dieser Kirche ist anders als die, die neben ihr sitzt. Das ist das Selbstverständliche und Normale. Und dann muss es doch kein Drüben geben und keine Vorstellung, dass die anderen irgendwie weniger wären als ich selbst. Wir hätten so viele Möglichkeiten gehabt. Ein amerikanischer Historiker gab damals den Slogan raus, dass wir am Ende der Geschichte angekommen wären. Jetzt käme das Gottesreich, Frieden überall. Dieselbe Idee, die man im Sozialismus auch verfolgt hatte. Wir müssen die Menschen nur erziehen. Wir müssen sie nur daran erinnern, dass sie gut zu sein haben. Und natürlich kam es nicht zum Ende der Geschichte. Und natürlich sind Gräben aufgeworfen worden, hier und da. Und die anderen waren die anderen, ob sie nun Moslems oder Russen, Ostdeutsche oder Westdeutsche waren. Die anderen blieben plötzlich immer noch die anderen. Wir hatten solche Chancen, es anders zu machen. Und es war alles in dieser gelungenen Veränderung, die man Revolution nennt. In dieser gelungenen Revolution war doch eigentlich alles angelegt. Das Hören auf Gottes Wort. Und dann stand doch ganz entscheidend im Mittelpunkt der Text, den wir hier aus dem Lukas-Evangelium beziehungsweise parallel bei Matthäus lesen können. Dieser Aufforderung, liebet eure Feinde. Achtet nicht darauf, was euch Vorteil bringt. Wie soll sich so die Welt verändern? Denn so ist sie ja gebaut, die Welt. Ich gebe dem, der mir gibt. Ich bin freundlich dem, der mir freundlich ist. Ich vergebe, wenn der andere sich schön demütig entschuldigt hat. Und stattdessen haben wir diese Worte, die uns dazu auffordern, lass doch das ganze Nachmessen los. Startet doch ganz einfach in ein neues Leben. Das wird nicht die ganze Welt umkrempeln. Wir haben es nicht in der Hand, die Diktatoren dieser Welt durch Freundlichkeit wirklich alle umzustimmen. Das können wir nicht, weil auch sie die Freiheit haben zu wählen, die Freiheit zu wählen, das Gute oder das Böse, die Liebe oder den Hass. Aber wir könnten doch anfangen, indem wir diese Einladung in ein neues Leben ernst nehmen, indem wir die gelungenen Beispiele, die es gibt, unter uns gelten lassen und zum Ansporn nehmen, die anderen zu lieben, auch dann, wenn sie mir gar keinen Anlass geben. Einander zu verzeihen, füreinander da zu sein. Ich habe aus Zeitnot jemanden eingeparkt, der auf meinem Parkplatz stand. Und dann ist mir gesagt worden, da hast du mir einen Denkzettel erwiesen. Und das war mir sehr peinlich. Und es hat mich wirklich auch bewegt, weil ich wollte keinen Denkzettel verpassen. Das ist überhaupt nicht meine Art, sondern ich war in Zeitnot und ich konnte nicht anders, als mein Auto da abzustellen, wo es eigentlich hätte hingehört. Und dann so viel Verdruss, so viel Ärgerlichkeiten. Und ob der andere mir tatsächlich abnimmt, dass es mir nicht um Denkzettel geht. Ob der andere tatsächlich glaubt, dass wir es doch anders handhaben könnten, das weiß ich nicht. Ich habe es ihm gesagt, er hat die Chance für sich selbst daraus etwas zu machen. Aber dass wir für uns, auch wenn die anderen es nicht annehmen, Wege suchen, mit denen wir den Frieden voranbringen. Und wie klug es ist, Feindschaften loszulassen, das wissen wir alle. Ich habe hier vor einigen Jahren über einen ähnlichen Text gepredigt. Und dann ist hinterher ein unterdessen schon verstorbenes Gemeindeglied auf mich zugekommen und hat gesagt, das ist mir ins Herz gegangen. Ich habe über 20 Jahre mit meinem Bruder nicht gesprochen. Der hatte mich übervorteilt und dann habe ich dicht gemacht. Ich habe nach der Predigt ihn angerufen. Und dann haben sie sich vorsichtig angenähert. Ein halbes Jahr später war der, der den Frieden gesucht hatte, schon verstorben. Aber nicht mehr im Streit mit dem Bruder. Nicht mehr mit dem, dass er sich übergangen fühlen musste. In Großzügigkeit hatte er seine Kränkung losgelassen. Und entdeckt, dass das Gespräch mit dem Bruder wichtiger ist, als Recht zu haben. In einer seelsorgerlichen Situation war ein Ehepaar bei mir, ganz getrennt voneinander. Die Ehefrau hatte sich einen anderen geleistet. Als der Ehemann, der gehörnte Ehemann, dann bei mir saß, war er sehr wütend und sehr verletzt. Am Ende des Gespräches habe ich zu ihm gesagt, Sie haben in allen Dingen recht, Sie haben sogar ein großes Recht darauf, verletzt zu sein. Aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, was Ihnen wichtiger ist, Recht zu haben oder Ihre Frau. Und dann ist er aufgestanden, ganz barsch, und hat gesagt, ich weiß, was ich tue, ungefähr in dem Ton. Und er hat dann seine Ehe gerettet. Wichtiger als Recht zu haben. Wichtiger als mit all den Dingen durchzukommen. Ist es, den Frieden zu suchen, die Hand hinzuhalten? Ob der andere sie annimmt? Das kann ich nicht wissen. Das kann ich auch nicht machen. Aber es gibt die Chance. Es gibt die Chance, dass am Ende trotz mancher Kränkung, mancher Feindschaft alles gut wird. Eine letzte kleine Geschichte, mit der ich die Predigt enden möchte. Meine Mutter arbeitete in einer Ambulanz mit einer Ärztin zusammen und niemand wusste, dass sie zur Familie des General von Litzmann gehörte. Nach General von Litzmann hatte man im Zweiten Weltkrieg die Stadt Lodz umbenannt in Litzmannstadt. Unter diesem Namen ist ein grauenvolles Ghetto eröffnet worden. Und Tausende und Abertausende jüdische Menschen sind im Ghetto von Litzmannstadt gestorben. Niemand wusste, dass sie in diese Familie gehört. Niemand wusste es, weil sie natürlich schnellstens geheiratet hatte, um diesen Namen loszuwerden. Aber sie hatte nicht nur schnellstens geheiratet, um den Namen loszuwerden, sondern es war eine große Liebe gewesen und es muss eine große Liebe gewesen sein, denn der Mann, dem sie, der ihr das Ja-Wort gegeben hatte, war ein Überlebender des Holocaustes. Einer, der seine Angehörigen verloren hatte, unter anderem in Litzmannstadt. Eine Liebe, die all die Gräben überwindet und all den Hass, die nicht auf den Klang missbrauchter Worte und Namen setzt, sondern die den anderen als Person sieht und ihn annimmt aus Gottes Hand. Sie ist mit ihrem jüdischen Ehemann sehr glücklich gewesen, bis sie beide verstorben sind. Eine Liebe, die trägt. Christus bietet uns diese Wege an. Wir müssen nicht im Finstern bleiben. Wir müssen am Tag, an diesem deutschen Tag, nicht nur das Negative fortschreiben, aber wir haben die Chance, das Negative zu sehen, zu werten, es umzuwerten und mit Liebe zu verändern. Christus traut es uns zu. Werdet Liebende, die nicht sich festhalten an den erlittenen Kränkungen, die sich nicht in der Feindschaft verbarrikadieren. Werdet Liebende, die heraustreten aus all dem, was uns so niedertreten kann, auf das wir leben. Dazu schenke Gott uns seinen Geist, denn ohne ihn wird uns solche Liebe nicht erfüllen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.